Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Im St. Anna Kinderspital kämpfen kleine Heldinnen und Helden jeden Tag um ihre Gesundheit, teils um ihr Leben. Dieser Ort bietet nicht nur medizinische Versorgung, sondern auch Geborgenheit, Trost und manchmal passieren hier medizinische Wunder. Eine der Ärztinnen ist Caroline Hutter. Seit 1. August ist sie ärztliche Leiterin des Spitals. Zudem ist sie Professorin für pädiatrische Hämatologie und Onkologie an der Med-Uni Wien. Willkommen, Frau Professor Hutter.
Hallo.
Gemeinsam wollen wir heute über die Abläufe in diesem besonderen Haus sprechen. Bevor Sie im August die ärztliche Leitung des St. Anna Kinderspitals übernommen haben, waren Sie schon als Oberärztin hier tätig. Was ist Ihre schönste Erinnerung, die Sie mit diesem Ort verbinden?
Ich hab viele Erinnerungen. Ich denke, das meiste sind aber so Momente. Wenn ich zurückdenke, also es sind oft Erlebnisse, die man hat mit Patienten, die man lange betreut hat, oft über Monate oder Jahre, die dann endlich mit der Therapie fertig sind und dann machen wir so eine Abschiedsfeier. Das ist sicher eines der berührendsten und schönsten Momente. Das andere sind aber so Kleinigkeiten gewesen im Team, im Nachtdienst oder bei Besprechungen, die wir hatten, die halt besonders positiv waren und auch lustig waren, weil man eben gerade in den Diensten sehr zusammenhält.
Sprechen wir ein bisschen über das Spital. Wie viele Kinder werden im Durchschnitt jährlich im St. Anna Kinderspital behandelt?
Also das Spital ist ja relativ groß. Es ist das größte Kinderspital in Österreich. Wir haben ungefähr 50.000 Besuche bei uns in der allgemeinen Ambulanz und wahrscheinlich so um die 6.000 stationäre Aufnahmen auf der internen. Also das sind die Kinder, die sonst gesund sind, aber jetzt nur internistische Probleme haben. Wir haben aber auch eine große Onkologie und da sind auch mehrere hundert Kinder in Betreuung und mit der Nachsorge sind das über 1.000 Kinder, die bei uns sind.
Was sind denn die häufigsten Diagnosen bei Kindern, die zu Ihnen kommen?
Also auf der internen sind das die häufigsten Diagnosen, auch die häufigsten Erkrankungen bei Kindern. Das sind Infekte wie Harnwegsinfekt oder Lungenentzündung oder eine Bronchitis. Wir haben aber auch einige Kinder mit seltenen Erkrankungen, die Immundefekte haben, hämatologische Erkrankungen und eben Krebserkrankungen. Und da sind die Diagnosen aufgeteilt, je nachdem wie alt sie sind. Die kleinen Kinder haben eher Neuroblastome, die älteren haben eher Sarkome. Aber da behandeln wir alles, bis auf die Hirntumoren. Die Hirntumore werden im AKH behandelt.
Was würden Sie sagen, sind die größten Unterschiede zwischen einem Spital für Kinder und einem Spital für Erwachsene?
Ich meine, das Erste, was man sieht, ist, denke ich, doch die Ausstattung und die Architektur. Wenn Sie auf die Stationen bei uns gehen, da ist alles ein bisschen kleiner. Wir haben die Kindermöbel und wir haben Spielzimmer. Auf den Gängen sind Bobbycars. Es ist alles sehr bunt und viele Bilder. Also das ist das Offensichtliche. Tatsächlich, glaube ich, ist der größte Unterschied aber der, dass die Familie auch im Spital in die Betreuung einbezogen ist. Bei den Erwachsenen, da wird jemand stationär aufgenommen und eigentlich ist diese Person für die Familie weg oder man darf zur Besuchszeit hin, aber man weiß gar nicht so genau, was passiert. So habe ich das zumindest empfunden. Bei den Kindern ist es in der Regel so, dass ein Elternteil stationär mit aufgenommen ist und die auch wirklich involviert sind, die genau wissen, was wir machen und uns da halt auch unterstützen.
Die psychologische Betreuung von Kindern und ihren Familien spielt wohl eine größere Rolle als bei Erwachsenen. Wie wird diese in die medizinische Versorgung bei Ihnen im Haus integriert?
Ich glaube auch, dass da bei uns mehr Platz ist, einfach weil die Ressourcen andere sind, zum Glück. Und also gerade bei den onkologischen Kindern, die ja teilweise noch sehr jung sind und gar nicht verstehen, was los ist. Wir haben ein sehr großes psychosoziales Team und das ist ein essentieller Baustein in der Betreuung. Also neben der Pflege und den Ärzten sind bei uns die Psychologinnen von Anfang an in die Betreuung einbezogen. Und das geht von Einzelbetreuungen bis zu Geschwistergruppen. Das ist logisch, weil das ist eine schwere Krankheit. Das geht anders gar nicht.
Wenn Kinder schwer krank sind, ist das emotional sehr belastend. Das haben Sie gerade auch erwähnt für die Eltern, für die Geschwister. Ich nehme an, auch für das behandelnde Team. Wie wird im St. Anna Kinderspital mit diesem Druck umgegangen?
Ja, die Frage bekommt man total oft, auch aus einem Bekanntenkreis. Das Wichtige ist, dass man schafft, dass es einmal gar nicht ein emotionaler Druck entsteht, zumindest kein so ein großer, sondern dass man von Anfang an lernt, damit umzugehen. Das ist einerseits durch professionelle Hilfe wie Supervision, aber es hilft auch einfach die Gespräche im Team, dass man gemeinsam bespricht, wenn was vorgefallen ist und sich gemeinsam durchträgt. Es soll eben nicht so sein, nach Möglichkeit, dass man nach Hause geht und emotional belastet ist, sonst ist das nicht nachhaltig und man kann das gar nicht über viele Jahre hinweg.
Wie würden Sie denn das Arbeitsklima im Haus beschreiben?
Ich finde das Klima bei uns ein besonderes. Ich meine, es hat jeder so seine Konflikte, natürlich. Aber wir haben den Vorteil, wir nennen das immer den St. Anna Spirit. Wir haben eine sehr gute Atmosphäre. Dadurch, dass wir, ich meine, wahrscheinlich sind Kinderärzte auch besonders nette Menschen, glaube ich. Wahrscheinlich kommunikativ, weil das muss einfach so sein, wenn man mit Kindern arbeitet und Familien. Und das ist dann auch im täglichen Miteinander.
Sie waren, wie bereits erwähnt, einige Jahre Oberärztin hier im Spital. Das ist sicherlich ein Vorteil, dass Sie die Strukturen des Spitals kennen. Gibt es dennoch Herausforderungen in der neuen Position?
Ja, Herausforderungen gibt es viele. Also ich meine, das ist ja generell für alle im Gesundheitssystem nicht gerade so einfach derzeit. Ich empfinde das, das habe ich mir vorher gar nicht so gedacht, aber ich glaube, es ist ein riesiger Vorteil jetzt momentan in der Position für mich, dass ich das Haus kenne. Da hat man einen Headstart und weiß, wo die Brennpunkte sind, was die heiklen Dinge sind und auch wie die Leute ticken. Das ist sicher ein gewisser Vorteil. Die größte Herausforderung ist, dass das Personal, uns ist recht viel vom Mittelbau weggebrochen in den letzten Jahren, so wie in vielen anderen Spitälern auch und gerade in der Pädiatrie. Und da müssen wir versuchen, dass wir attraktiv sind, dass Leute zu uns kommen, die bereits gut ausgebildet sind, dass man das unter einem Hut kriegt, dass man mit dem niedergelassenen Bereich sich gut verschränkt und dass aber auch Leute hier arbeiten können, die Familien haben. Und das trotzdem schaffen, die Dienste zu machen und sich hier zu involvieren. Das ist das Schwierigste momentan.
Wie hat sich durch die neue Position Ihr Arbeitsalltag geändert?
Ja, das Workload, also von den Stunden würde ich sagen, ist es gar nicht einmal so anders. Ich habe immer viel gearbeitet und wir haben auch die Nachtdienste, die fallen jetzt weg. Wir haben dafür die Hintergründe. Aber natürlich, es ist viel, viel mehr Verwaltung. Es sind auch Dinge, die für mich komplett neu sind. Gesamten regulatorischen Dinge, die Vernetzung mit den verschiedenen Stakeholders, damit hatte ich auch in meiner Funktion als Oberärztin bis jetzt nichts zu tun. Aber genau, das ist ganz was Neues, aber extrem spannend und wahnsinnig interessant. Es ist wirklich so, man kommt in der Früh und hat ein Potpourri von allem, was man machen kann. Ich finde das wirklich extrem interessant. Ja, wir haben einerseits die medizinischen Probleme, die wir haben, dann die hausinternen Probleme, aber dann auch die Zukunftsthemen, wie wo entwickelt sich das Haus hin, was passiert mit uns. Ein wichtiges Thema, das ja schon seit Jahren bei uns ein Brennpunkt ist, wie machen wir es mit dem Platz? Wir brauchen mehr Platz. Wie können wir uns entwickeln? Wie funktioniert die Kooperation mit den anderen Spitälern? Sehr vielfältig.
Wie ist es denn mit dem Platz?
Viel zu wenig. Also wir hätten gerne 2000 Quadratmeter mehr und den muss man jetzt irgendwie herzaubern und finanzieren. Genau, da gibt es verschiedene Varianten, die momentan geprüft werden und wo es dann auch unterschiedliche Leute gibt, die da involviert sind, klarerweise. Das St. Anna Kinderspital gehört dem Wiener Roten Kreuz, ist aber von der Stadt finanziert. Wir sind an das AKH Wien angegliedert. Wir haben einen Kooperationsvertrag mit der MedUni. Wir sind die 5. Abteilung der Kinderklinik. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Personen oder Institutionen, die mitreden und die muss man an einem Tisch kriegen. Wobei, das muss ich auch sagen, das habe ich in den letzten Monaten schon gespürt, das ist alles positiv. Prinzipiell sind alle konstruktiv und sehr freundlich, wahrscheinlich auch, weil es ein Kinderspital ist.
Das St. Anna Kinderspital ist international bekannt und hat einen exzellenten Ruf in der Behandlung onkologischer Krankheiten. Woran liegt das?
Hat verschiedene Gründe. Einer ist wahrscheinlich historisch bedingt. Der Professor Kreppler hat in den 70er Jahren und der Professor Gardner hat in den 80er Jahren die Onkologie aufgebaut. Professor Gardner hat das enorm weiter betrieben und hat das zu einem der führenden europäischen Zentren gemacht. Und davon profitieren wir bis heute. Das hat auch deswegen so gut funktioniert, weil er unterschiedliche Interessenten auch an einen Tisch gebracht hat, wie beispielsweise die zur Gründung der St. Anna Kinderkrebsforschung geführt hat. Die Geschichte ist deswegen wichtig, weil die onkologische Therapie ist jetzt nicht nur, dass man einem Kind eine Chemotherapie gibt, sondern das braucht eine wirklich gute Pflege und richtig gute Umgebung. Und das dauert jahrelang, bis man die Prozesse und die Leute so weit trainiert hat, dass sie das wirklich gut machen. Und gerade die Therapie bei den Kindern ist ja sehr toxisch und mit vielen Nebenwirkungen behaftet, wenn man das nicht wirklich gut im Griff hat. Und das funktioniert bei uns super. Es ist einfach diese Tradition, dass verschiedene Expertisen gemeinsam arbeiten. Das kann man nicht einfach so aufbauen, außer man hat wahnsinnig viel Geld und kann sich das alles einkaufen.
Gleich neben dem St. Anna Kinderspital befindet sich die dazugehörige St. Anna Kinderkrebsforschung. Neben ihrer Tätigkeit im Spital leiten sie dort eine Forschungsgruppe. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen dem Spital und dem Forschungsinstitut?
Die ist essentiell. Also man muss sagen, es sind ja an sich zwei verschiedene Institutionen. Das Spital, das dem Roten Kreuz gehört, und das CCI, das einem Verein gehört, dem Verein St. Anna Kinderkrebsforschung, die aber eine gemeinsame Geschichte haben und eigentlich Geschwister sind. Und beide profitieren vom anderen. Ich kann mir das Spital, die Onkologie, nicht vorstellen ohne der Forschung. Und umgekehrt hat die Forschung natürlich, dadurch, dass sie sich mit Kinderkrebs entwickelt, eine ganz andere Relevanz, wenn wir gemeinsam an den Themen arbeiten. Und wir haben diese Brücke, die eben nicht nur eine Metapher ist, sondern physisch eine Brücke, wo Ärzte und Wissenschaftler sich austauschen können. Und da können beide Seiten nur gewinnen.
Das Thema Ihrer Forschungsgruppe ist die Pathogenese und Behandlung der Langerhans-Zellhistiozytose. Können Sie ein bisschen von dieser seltenen Krankheit erzählen?
Ja, es ist eine wirklich seltene Krankheit, ja, und auch nicht so leicht auszusprechen. Aber ja, ich hatte, und das sieht man wieder, wie wichtig diese Brücke ist. Ich bin das erste Mal damit konfrontiert worden, wie ich hier noch als junge Ärztin gearbeitet habe. Da war eine Patientin, die hat das gehabt. Und dann habe ich gelernt, aha, man weiß nicht, woher das kommt und auch wie man es behandelt. Das ist eigentlich, man weiß relativ wenig über die Biologie, und die Therapie hatte sich eigentlich aus der Onkologie heraus entwickelt. Und diese Kinder bekommen meistens eine relativ milde Chemotherapie. Und tatsächlich, inzwischen weiß man, es ist eine Krankheit, die vom Blutbildungssystem ausgeht, ist eine Neoplasie, also gehört zu den Krebserkrankungen, und ist aus verschiedenen Gründen interessant. Das eine ist, weil das manchmal von selber verschwindet. Das heißt, wir haben eine Neoplasie, die von selber weggeht, und man weiß überhaupt nicht, warum das so ist. Möglicherweise eine Rolle des Immunsystems, aber ist nicht bekannt. Und das ist natürlich generell für Krebs per se spannend. Warum gibt's das? Wir kennen das von einigen anderen Krebserkrankungen auch, aber bei der LCH ist es relativ häufig. Und das andere ist, weil man das auch ein bisschen sehen kann als eine Modellkrankheit, weil die LCH wird verursacht durch die Mutation in einem einzigen Gen, das es auch bei vielen anderen Krebsformen gibt, zum Beispiel beim Melanom oder beim Kolonkarzinom, und hat sonst aber gar keine Mutationen. Das heißt, man kann sich eigentlich relativ genau anschauen, wie kann ein einziges mutiertes Gen eine Krankheit verursachen. Und wir versuchen gerade ein Modell zu entwickeln, basierend auf reprogrammierten Zellen, also Stammzellen, wo wir genau studieren können, mit welchen Medikamenten man das am besten behandelt.
Schauen wir kurz in die Zukunft. In der Forschung tut sich ja einiges. Welche medizinischen Fortschritte und Technologien sehen Sie als besonders vielversprechend für die Kinder- und Jugendmedizin oder für die Onkologie?
In aller Munde ist AI und Machine Learning, und das ist unbenommen wahrscheinlich die große Technologie der Innovation auf vielerlei Hinsicht, einerseits Diagnostik, aber andererseits auch für Therapieentscheidungen. Und das in Verbindung mit personalisierter Medizin sind wahrscheinlich die beiden Dinge, die bei uns die Kinderonkologie am meisten verändern werden. Und mit personalisierter Medizin oder Präzisionsmedizin meine ich jetzt nicht nur die Therapien per se, sondern auch die Diagnostik und die Prävention. Man kann sich schon Szenarien vorstellen, dass man eine Krebserkrankung erkennt, lang bevor sie entsteht. Wenn sie noch in den Kinderschuhen ist, oder überhaupt nur, dass man eine Neigung, eine bestimmte Krebsform zur Entwicklung schon bei der Geburt feststellt und dann die Kinder ganz anders überwachen könnte. Das heißt, vielleicht haben wir in 20 Jahren, vielleicht brauchen wir gar keine Kinderonkologie mehr, weil wir das alles im Frühstadium entdecken.
Wie kann man sich das vorstellen? Wäre das ein Bluttest?
Genau, also man könnte, also auf der einen Seite natürlich die Genetik, aber auf der anderen Seite auch Bluttest. Man weiß, dass so Stücke von DNA, von Tumoren im Blut herumschwimmen und das verwendet man ja jetzt schon teilweise exploratorisch, um ein Krankheitsansprechen und eine Diagnostik zu machen. Aber das kann man noch viel, viel sensitiver machen und auch die Komplexität mit neueren Technologien vorantreiben, dass man sich nicht nur ein paar Mutationen anschaut, sondern das gesamte Genom.
Der Fall von Olivia Pilher war vor vielen Jahren lange in den Schlagzeilen. Die Eltern von Olivia, einem krebskranken Mädchen, vertrauten einem Wunderheiler statt der Schulmedizin. Sowas ist die absolute Ausnahme, oder?
Nein, ich glaube, das ist viel häufiger, als man glaubt und als man mitbekommt. Und man sieht aber auch, das Einzige, wie man damit umgeht, ist, dass man mit den Eltern versucht, ein hundertprozentiges Vertrauen aufzubauen. Und wir sagen den Familien auch, besprechen wir einfach, was sie machen wollen. Und wenn sie den Wunsch haben, dass sie zu einem Wunderheiler gehen, schauen, dass die Sachen gemeinsam besprochen werden. Und ich verstehe die Eltern. Wenn das eigene Kind krank ist, man macht alles. Das ist ja eh logisch. Und wenn sowas passiert, zeigt es ja immer nur, dass es ein Vertrauensproblem gibt. Und dann ist die Frage, wie können wir das verbessern?
Sie sind die erste Frau in der Geschichte des St. Anna Kinderspitals in der Position der ärztlichen Leitung. Was bedeutet das für Sie persönlich?
Ich glaube, in erster Linie ist es mal eine Herausforderung und ob ich jetzt diese Leitung habe oder nicht. Es war nicht so mein Lebensplan, das zu bekommen. Inzwischen freue ich mich sehr und es ist für mich ein Traumjob. Dass ich als Frau die ärztliche Leitung bin, komme ich jetzt erst drauf, wie wichtig das eigentlich ist, weil wir sind sehr viele Frauen im Spital. Und ich glaube, es kann einem schon ein bisschen Hoffnung geben, dass man alles haben kann. Ich kann mich erinnern, wie ich mit meinem zweiten Kind schwanger bin und dann in Mutterschutz musste, war ich ein bisschen deprimiert und es hat eine Oberärztin bei uns mit mir damals sehr nett geredet und hat gesagt, es ist egal, du kommst wieder zurück. Und das stimmt total. Es ist überhaupt kein Problem, im Gegenteil, es ist ein Gewinn. Es ist fein, wenn man Kinder haben kann und es ist natürlich cool, wenn man sieht, man kann eine Familie haben, man kann Wissenschaft machen, man kann als Ärztin arbeiten und man kann auch eine Spitalsleitung übernehmen. Das freut mich für meine Kolleginnen hier und für meine Kollegen, aber also auch für meine Kinder, die sehen, es funktioniert dann doch alles irgendwie.
Vielen Dank für das Gespräch.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.